Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz hört ihr uns und es gibt natürlich wieder um 16 Uhr eine Ausgabe der Plattform auch am heutigen Donnerstag. Für euch in der nächsten Stunde am Mikrofon Frank Rieddorf. Und ich freue mich sehr, dass wir einen bedeutenden Wissenschaftler hier haben, der an der Universität Ulm lehrt und es geschafft hat, unser kleines Radio mit seiner Anwesenheit zu ehren. Ich begrüße sehr herzlich den Leiter des Institutes für Quantenphysik, den Herrn Professor Dr. Schleich. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und bin gespannt auf die Diskussion und die Unterhaltung.
Wir sind auch gespannt, wie Sie es den Hörern in der nächsten Stunde erklären, was die Quantenphysik, was es damit auf sich hat, ein Thema, mit dem sich ja nicht jeder außerhalb der Physik intensiv beschäftigt hat. Wenn Sie vielleicht ganz kurz am Anfang sich ein bisschen mit Ihrem Werdegang vorstellen, was Sie alles gemacht haben, wissenschaftlicher Natur, bevor Sie dann, es war ja schon im Jahr 91, sind Sie ja noch, Sie sind ja ein Urgestein der Universität, kann man ja
ganz
schon sagen,
richtig,
oder?
Ja, ich habe fast schon eine Inventarnummer. Ja. Nein, also es ist wirklich so, ich kam 1991, im Januar 91 hier nach Ulm auf einen neu geschaffenen Lehrstuhl für Quantenphysik, theoretische Quantenphysik, und war zuvor aber in München gewesen und habe eigentlich mein ganzes Studium, Promotion, Dissertation und Habilitation, Diplomarbeit in München gemacht. Ich habe in München Mathematik und Physik studiert und eben dann auch habilitiert, war Privatdozent in München. Das klingt jetzt so, als ob ich immer nur in München gewesen wäre, aber das ist keinesfalls so. Ich war die meiste Zeit eigentlich nach dem Studium, während des Studiums in der Endphase in Amerika gewesen. Und während der Diplom- und Doktorarbeit war ich in Albuquerque, New Mexico an der Universität und habe dort an der Doktorarbeit geschrieben, aber sie eben in München dann verteidigt. Und dann später war ich Assistent in Austin, Texas an der Universität. Und über die Jahre hinweg hat sich auch dieser Kontakt, der enge Kontakt natürlich nach Amerika gehalten.
Aber Sie haben es dann vorgezogen, in Ihrer süddeutschen Heimat zu bleiben.
Ja, ich war immer sehr dankbar, dass mein großes Angebot auf eine Professur hier aus Süddeutschland kam. Ja, ja, also ich bin doch der bayerischen Heimat verbunden. Ja.
Und die Universität freut sich dann sicherlich auch, dass Sie sie hier halten konnten, ne?
Ja, also ich bin sicher und ich denke, es waren immer die richtigen Entscheidungen, ja.
Gut, dann fangen wir doch jetzt mal an, Institut für Quantenphysik. Ja, hier Einsteins Geburtsstadt ist es natürlich ein großes Thema, aber ich unterstelle jetzt mal gemein, die allermeisten werden sich jetzt nicht intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Quantenphysik, Quantenmechanik, wozu brauche ich das überhaupt? Was ist das überhaupt? Kann man das einem Nichtphysiker erklären?
Ja, also vielleicht sollte man zunächst mal sagen, dass heute die gesamte Technologie, die ganze, nicht nur Computerwissenschaft natürlich oder die ganze heutige Leben, basiert auf der Quantenmechanik. Sie brauchen nur, wenn Sie einen Laser sehen, der Laser basiert auf Quantenmechanik. Das ganze Navigationssystem GPS beruht auf dem Austausch von Laserpulsen und der Synchronisation von Uhren, wie sie Albert Einstein vorgesehen hatte. Das heißt also, unser tägliches Leben könnte man A, ohne Quantenmechanik und B, ohne Relativitätstheorie, die beide ja eng mit Einstein verknüpft sind, sich überhaupt nicht vorstellen. Wenn Sie jetzt zurückgehen und fragen, wie ist die Quantenmechanik überhaupt entstanden? Warum ist man überhaupt auf eine so doch etwas abstruse Theorie für den Außenstehenden gekommen? Dann muss man sich erinnern, dass es um die Jahrhundertwende, und wir reden jetzt nicht über die Jahrhundertwende zu 2000, sondern wir reden jetzt von 1800 auf 1900, eine Situation gab, wo die meisten Physiker dachten, es sei alles geklärt. Es gibt nur noch ganz kleine Dinge, die auszuklären, auszuputzen wären. Und der Erfinder der Quantenmechanik war ja Max Planck. Und als der Physik studiert hat, hat ihm einer seiner Professoren gesagt, in diesem Gebiet der Physik wird man nie mehr was Neues finden können. Es gibt zwar noch Kleinigkeiten, die man richten muss, aber sonst ist eigentlich in der Gebäude der Physik alles entdeckt. Und man hat also Max Planck nahegelegt. Das war ein Herr von Jolly, hieß der. Der war großer Professor an der LMU, der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und der hat gesagt, studieren Sie das nicht, machen Sie das nicht, das ist ein Riesenfehler, da kommt nie was raus. Aber der hat sich nicht abbringen lassen, der Max Planck. Und der hat dann eben um 1900, da war er schon Professor gewesen in Berlin, hat er entdeckt, und das ist wieder interessant, weil es damals schon mit Technologie eine Frage war, die einen auf die Quantenmechanik gebracht hat, nämlich die Leute wollten bessere Glühlampen bauen. Und die Frage war, wie kann man Standards für Glühlampen machen? Und da gab es damals schon ein Institut in Berlin, die Physikalisch-Technische Reichsanstalt, die hat sich für so Normfragen interessiert. Und die haben Messungen an einer Strahlung vorgenommen, die kam von einem erhitzten Körper. Man hat also einen Körper erhitzt und der glühte rot. Und diese Strahlung haben die Leute untersucht und sie haben angeschaut, wie ändert sich die Strahlung, wenn man den Körper höher erhitzt, die Temperatur verändert. Und dann hat man so Kurven aufgenommen und dann haben eben Theoretiker versucht, diese Kurven irgendwie zu erklären. Und das ist den Leuten nicht gelungen. Und jetzt hätte man natürlich sagen können, okay, dann haben die Experimentalphysiker vielleicht schlecht gemessen oder die Theoretiker haben halt nicht genau die richtige Theorie gemacht. Aber der Planck ließ sich nicht beirren. Der hat gesagt, diese Kurven stimmen, aber die Theorie ist irgendwie falsch. Und er hat dann eine ganz revolutionäre Idee gehabt, nämlich, dass dieses Licht hier, das man sieht, nicht aus kontinuierlicher Energie besteht, sondern dass die Energie nur in Portionen kommt. Das heißt, diese Energie ist nicht kontinuierlich und jede Energie in diesem Licht kann vorkommen, sondern er hat gesagt, es gibt nur noch, so wie wenn Sie ins Geschäft gehen und Butter kaufen, dann können Sie auch nicht die Butter in jedem beliebigen Gramm kaufen, sondern da gibt es halt 500 Gramm oder es gibt Units, es gibt Einheiten davon. Ja. Und so hat der Planck, und so kam das sogar, also dieses Bild der Butter war dem Max Planck wirklich vorgeschwebt. Zumindest weiß man das heute, dass er sich wirklich vorgestellt hat, das sind eben solche Würfel von Energie, die da ausgetauscht werden jetzt zwischen diesem Körper und dem, was man beobachtet, den Detektor. Und da hat er eben gesagt, die Energie ist quantisiert. Quantisiert. Und so kam der Begriff der Quantenmechanik zustande, Quantisierung. Und dann haben die Leute sich natürlich Gedanken gemacht, wie das zum Beispiel bei einem Atom der Fall ist. Denn schon der Schweizer Schullehrer Balmer, das war ein Schullehrer, der hat entdeckt, dass das Licht, was aus Atomen herauskommt, nur in diskreten Energien emittiert wird. Also wenn Sie jetzt die Strahlung von einem Atom anschauen, dann gibt es da Linien, scharfe Linien und nicht eben ein kontinuierliches Spektrum von allen Farben, die da rauskommen. Und die Frage ist, wo kommen diese diskreten Linien her? Und da hat dann jemand wie Niels Bohr in Kopenhagen um 1913 herum und in München, wieder an der LMU in München, der Herr Sommerfeld, Arnold Sommerfeld, großer Theoretiker, Vorstellungen gehabt, dass diese Elektronen, die in diesen Atomen sind, sich auf Bahnen bewegen. Aber es gibt nicht jede beliebige Bahn, sondern nur ganz bestimmte Bahnen. Und diese Bahnen, die kommen durch sogenannte Quantisierungsbedingungen zustande. Also Bedingungen, die man eigentlich jetzt erst hat reinstecken müssen in diesen Formalismus, die aber eben nicht erklärbar waren. Und man konnte plötzlich sehr viel erklären um 1920 herum über die Welt. Und das ist jetzt, was sozusagen die Quantenmechanik ausmacht. Es ist nicht unsere Welt, in der wir hier leben, sondern es ist die Welt im Kleinen, in den Atomen, in den Kernen. Es ist eben der Mikrokosmos, von dem wir hier reden. Es ist eben nicht unsere Welt. Und deswegen sind die Gesetze, die auf dieser mikroskopischen Welt herrschen andere Gesetze, als die wir hier gewohnt sind.
Also haben die Leute bis zu Max Planck den Fehler gemacht, zu gedacht, es geht in den Atomen genauso zu wie bei uns in der echten Welt und haben dann gesagt, das wächst kontinuierlich an, der Energiezufluss, das ist eine ja. lineare Linie. Und der Max Planck hat dann gemeint, nein, das gibt sozusagen immer Impulse und dann schießt man nach oben und dann wieder nicht. Und
genau,
so ist
also die Beschaffenheit. Er hat eben genau diese Diskretheit betont, die den Unterschied zwischen unserer Welt und der Quantenwelt ausmacht. Man hat aber dann eben nach Bohr-Sommerfeld schon erkannt, dass die Sache doch komplizierter ist. Denn plötzlich konnte man auch mit dieser Theorie bestimmte Phänomene nicht mehr erklären. Und da kam dann ein Mann namens Werner Heisenberg ins Spiel, der übrigens Doktorand war in München bei Sommerfeld und beinahe in seiner Doktorprüfung durchgefallen wäre, weil er nicht erklären konnte einem Kollegen, wie ein Mikroskop funktioniert. Aber der Sommerfeld hat gesagt, das ist einer meiner besten Leute, das wäre eine Schande, wenn man ihn durchfallen lässt. Und dieser Mann war vielleicht 25, 26 Jahre alt, als er Heuschnupfen hatte und nach Helgoland fahren musste, weil da keine Bäume waren und er konnte sich ausruhen von der Attacke. Und da kam ihm eine ganz geniale Idee, nämlich, dass es gar nicht die Bahnen sind in den Atomen, die zählen, sondern die Übergänge zwischen verschiedenen Bahnen. Und das führte ihn auf eine ganz abstruse Art, diese Bewegung der Elektronen zu beschreiben. Und als er dann zurückkam zu seinem Chef, er war damals Assistent bei einem berühmten Mann in Göttingen, Max Born. Als er zurückkam zu dem und ihm das erklärt hat, hat er sofort gesagt, hey, das sind diese Objekte, von denen Sie da reden, sind Matrizen. Das sind also Zahlen, nicht Zahlen, sondern das sind ja Zahlen mit Zahlen, das sind Quadrate aus Zahlen. Und wenn man diese Quadrate aus Zahlen richtig behandelt, sogenannte Matrizen, kann man diese Art von neuer Mechanik machen. Und das war die Matrizenmechanik. Und man konnte plötzlich Dinge rechnen und erklären, die Leute davor nicht machen konnten. Und das war eine neue Art von Quantenmechanik, um immer eben die Welt im Inneren von solchen Atomen zu beschreiben. Interessant war, weil zur selben Zeit ein Herr in Zürich saß, Schrödinger, und der hatte einen völlig anderen Zugang gewählt, nicht über diese mathematischen Größen mit diesen zwei Zahlen drin, diesen Zahlenkolonnen, sondern der hat eine sogenannte Wellengleichung aufgeschrieben. Eine Wellengleichung, so wie wenn man elektromagnetische Wellen beschreiben würde. Aber natürlich, diese Gleichung war etwas anders. Sie war in ihrem Stil anders, sie hatte eine andere Art von Größen da drin. Aber mit dieser Gleichung konnte man plötzlich auch diese ganze Sache beschreiben. Und dieser Formalismus wurde dann Wellenmechanik genannt.
Jetzt waren es ja damals alles reine Theoretiker, weil von denen konnte ja niemand Atome anschauen.
Nein,
ja?
Das ist vollkommen richtig. Das waren alles Theoretiker. Und die Leute haben sich, es gab aber natürlich Experimente. Es gab sehr ernstzunehmende Experimente, die eben die Ursache waren von diesen ganzen Gedankengängen. Eben, ich hatte nicht die Namen genannt der Leute, die sich an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt beschäftigt haben. Das war Kurlbaum und Rubens. Das waren Experimentalphysiker, die haben diese Kurven aufgenommen, von denen ich gesagt habe, bei der Wärmestrahlung. Es gab dann den Frank-Hertz-Versuch. Das war also das war Gustav Hertz, nicht Heinrich Hertz. Heinrich Hertz in Karlsruhe hat er die elektromagnetischen Wellen gefunden. Gustav Hertz war, ich glaube, sein Enkelsohn oder so. Und der hat zusammen in Göttingen die Anregung von Atomen gemacht mit Elektronen und hat festgestellt, dass da diskrete Stufen drin sind. Und hat damit festgestellt, dass da also diskrete Energien vorliegen müssen.
Haben sich jetzt im Nachhinein die Herren die Theorie alle als richtig erwiesen von Max Planck, wenn man jetzt heutzutage mit den Mikroskopen reinschauen kann und die Atome beobachten kann?
Ja, man kann sehr viele dieser Experimente, es gab dann auch Arbeiten zum Beispiel, da gab es eine Arbeit, die hieß, gibt es Quantensprünge? Und heute kann man diese Quantensprünge experimentell in Labors sehen. Das ist heutzutage sogar ein Standard-Hilfszweck, um zum Beispiel einen Quantencomputer zu bauen. Da gehen diese Quantensprünge, die der Schrödinger noch in gewissem Sinn bezweifelt hat, obwohl er einer der Erfinder war von dem Ganzen, da gehen die ganz empfindlich ein.
Jetzt machen wir mal hier eine kleine Unterbrechung. Ja. Jetzt haben wir, das war ja der Einstieg erst in die Thematik. Ich hoffe, die Hörer können alle noch dem Ganzen folgen. Jetzt machen wir eine kleine musikalische Pause und dann geht's noch eine Schicht tiefer, würde ich sagen. Ganz kurze Unterbrechung und gleich sind wir wieder hier bei der Plattform mit dem Professor Dr. Wolfgang Schleiche. Bis sofort. So, weiter geht es mit der Plattform bei Radio Free FM mit dem Leiter des Institutes für Quantenphysik, dem Herrn Professor Dr. Wolfgang Schleich. Und wir werden jetzt zur Abgrenzung zur Quantenmechanik nochmal die Gravitation dagegen halten, Herr Professor Schleich.
Ja, also das ist natürlich ein völlig anderes Gebiet als die Quantenmechanik. Es geht jetzt gar nicht mehr um den Mikrokosmos, die Welt im Kleinen, sondern eben vielmehr über den Makrokosmos, über makroskopische Objekte und wie die aufgrund ihrer Schwerkraft miteinander wechselwirken. Und diese Theorie wurde ja von Albert Einstein, einem Sohn Ulms, 1915 kreiert. Ich rede jetzt wirklich über die allgemeine Relativitätstheorie. Und diese Theorie macht interessante Aussagen und basiert insbesondere auf einer Annahme, dass die Masse oder dass alle Körper gleich schnell fallen. Ob es sich jetzt um Gold handelt oder ob es sich jetzt um Wasserstoffatome handelt, wenn man sie in einem Gravitationsfeld fallen lässt, dann fallen die alle mit der gleichen Beschleunigung. Das heißt, sie kommen, wenn man sie gleichzeitig loslässt, auch gleichzeitig am Boden wieder an. Natürlich nur unter der Annahme oder der experimentellen Gegebenheit, dass sie in einem Vakuum fallen. Und jetzt kann man sich wirklich fragen, gelten diese Gesetze, die den Einstein dazu bewegt haben, die Gravitationstheorie zu formulieren, gelten diese Gesetze auch für Quantenmechanik, wenn ich quantenmechanische Objekte benutze, nämlich Atome. Und insbesondere, wenn ich eine Eigenschaft benutze dieser Atome, die ich eingangs erwähnte von Schrödinger, nämlich die Wellennatur der Atome. Es ist eben so, dass diese Atome sich nicht so ausbreiten, wie man sie gewöhnlich in der Natur, in der klassischen Mechanik betrachtet, nämlich so wie ein Auto, das fährt und das eben durch diese klassischen Gesetze von Newton erklärt werden können, sondern das sind dann Gesetze, die aus der Wellenmechanik folgen und die Teilchen verhalten sich plötzlich wie Wellen. Und jetzt kann man diese Wellennatur der Atome benutzen, um Tests der allgemeinen Relativitätstheorie durchzuführen. Und solche experimentellen Tests haben wir im Rahmen von zwei großen Projekten, die von der Deutschen Luft- und Raumfahrt gefördert werden, der DLR, durchgeführt. Und wenn ich sage, wir haben sie durchgeführt, dann ist das immer in enger Kollaboration mit einer Gruppe von Professor Ernst Rasel an der Universität Hannover, der diese Experimente baut. Und wir in Ulm liefern die Theorie zu diesen Experimenten.
Und diese Experimente sind dieses von Ihnen vorhin angesprochene Maius-Projekt?
Ja, das sind also zwei Projekte, die jetzt etwa über 10 Jahre gelaufen sind. Das erste Projekt hieß Quantus, Quantenmaterie unter Schwerelosigkeit. Und da handelt es sich um Folgendes. In Bremen gibt es einen Fallturm, einen Turm, der ist 160 Meter hoch. Und da werden übrigens, oben ist ein netter Raum, da werden also vom Bremer Radiosender, werden da auch Radiosendungen gemacht ab und zu. Und es ist wirklich eindrucksvoll, wenn der Wind dort geht, und der geht ja immer in Bremen, da schwingt der schon mit, wenn man da ganz weit oben ist. Jedenfalls, dieser Turm ist etwa 160 Meter hoch, so etwa so hoch wie der Ulmer Münster. Und er hat innen eine Röhre, die von ganz oben bis ganz unten geht, die ist evakuiert. Wie ich vorher sagte, ein Vakuum, da darf kein Luftwiderstand da sein. Und dann kann man in eine Kapsel nach oben ziehen und entkoppeln, und dann fällt die frei, im freien Fall, nach unten. Und unten ist ein Topf mit etwa 6 Meter Höhe, und der ist gefüllt mit Styroporkugeln. Und wenn dieses Objekt jetzt da unten runterfällt, dann fällt es in diese Styroporkugel und wird enorm schnell abgebremst und bleibt natürlich intakt. Und das heißt, Sie können jetzt, und die Zeit etwa, die dieses Objekt fliegt in der Schwerelosigkeit, diese Zeit ist etwa 4,5 Sekunden. Und in diesen 4,5 Sekunden können Sie jetzt Experimente durchführen. Und natürlich diese Experimente, das ist wie wenn keine Gravitation da ist, wenn keine Erdanziehung mehr da ist. Und das hat eben mit diesem Einstein zu tun, dem das mal aufgefallen ist, dass jedes Objekt dann, weil es keine Masse mehr spürt, jedes Objekt muss gleich schnell runterfallen.
Und hat er recht gehabt, macht
es. Und natürlich, es gibt viele Experimente, die das belegen und damit die Grundlage für die Gravitation liefern.
Haben Sie schon selber Sachen in Bremen runtergeschmissen?
Ich war schon dort, aber das ist natürlich für einen Theoretiker nicht erlaubt, dass der da Dinge selber runterschmeißt. Ich kann noch eine Geschichte dazu erzählen. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist. Der Einstein war damals ja Patentangestellter. Er war Angestellter im Patentamt in Bern, als er diese Theorie, die allgemeine Relativitätstheorie, erfand. Und da gibt es die Geschichte, dass er im Krankenhaus den Ärzten gesagt hat, die sollten ihn anrufen, die sollten ihn holen, wenn irgendjemand von einem hohen Haus runtergefallen sei und den Sturz überlebt hat. Und so hat man irgendwann eines Tages ihn zu einem Dachdecker geholt. Und Einstein hat diesen Dachdecker dann eben gefragt, was haben Sie denn gespürt, als Sie da runtergefallen sind? Und der Dachdecker sagte, gar nichts, bis ich nicht unten ankam. Und das hat den Einstein angeblich, das ist eine schöne Geschichte, dazu ihm gebracht zu sagen, okay, da gibt's keine Gravitation mehr, wenn man frei fällt. Und das hat ihn zu dieser Äquivalenz, wie man das heute sagt, zwischen schwerer und träger Masse gebracht.
Also das ist dann das, was wir immer, wenn wir die Bilder vom Weltraum haben, wenn da alles so in der Gegend rumschwebt.
Ja, ganz
das
genau ist so das, ist es. Ganz
man dann,
genau so
ist es. Hinter der Theorie die Bilder, die man dann
ganz
sehen kann.
Ganz genau. Ja? Dann schwebt alles.
Egal wie schwer das ist.
Ganz schwer wie das ist. Das ist keine Bewegung relativ zu den anderen. Nur wenn der sich bewegt, dann geht es irgendwie anders. Aber wenn diese Objekte einfach runterfallen, Sie müssen jetzt vorstellen, wenn Sie jetzt irgendein Atom erzeugen würden und festhalten würden in dieser Kapsel, die dann nach unten fällt, dann fällt die Kapsel genauso schnell nach unten wie das Atom. Während Sie, wenn Sie das Experiment hier bei uns machen würden und Sie würden das Atom freilassen, dann würde das Atom einfach nach unten fallen, weil wir hier fest sind. Aber das Atom würde, wenn es keinen Widerstand gibt, würde es einfach nach unten fallen. Aber wenn wir jetzt mitfallen würden mit dem Atom, dann würde sich alles gleich schnell bewegen und wir würden nichts sehen, genau wie auf diesen Bildern, die Sie da angesprochen haben.
Aber das ist ja nicht das, was jetzt in diesem Quantus gemacht wird. Das ist ja, die Erkenntnis ist ja noch nicht so ganz neu, ne? Ja,
diese Erkenntnis ist deswegen nicht neu, weil solange es sich um makroskopische Objekte handelt. Aber was wir jetzt hier gemacht haben, ist eben Atome.
Okay.
Und wir benutzen und wir schauen uns dort die Wellennatur der Atome an. Und insbesondere, was man macht, ist, wir haben das allererste, und wenn ich jetzt sage wir, dann meine ich wieder den Professor Rasel und sein Team und wir als Theoretiker, das allererste, was man nennt Atominterferometer in der Schwerelosigkeit gebaut. Also dazu muss man jetzt Folgendes sagen, wenn Sie ein Interferometer sich anschauen, was bedeutet das? Sie haben Licht, Sie spalten etwas Licht auf, lassen es auf zwei Wegen laufen und bringen es wieder zusammen.
Das habe ich früher mit dem Doppelspaltversuch mit Wasser
ganz
gemacht.
Ganz genau, der Doppelspaltexperiment ist ein Beispiel für ein solches Interferometer. Also Sie haben zwei Öffnungen, Sie schicken Licht durch und das Licht interferiert hinterher. Und jetzt können Sie dasselbe mit Atomen machen. Also Sie schicken Atome durch zwei Spalte und dann interferieren die Atome am Ende auf einem Bildschirm. Und so etwas Ähnliches kann man dadurch jetzt machen, dass man Laserlicht mit Atomen wechselwirken lässt. Und jetzt es ist immer der Einstein, der uns mit diesen Sachen zusammenbringt. Der Einstein wiederum hat gesagt, diese Atome haben einen Impuls, diese Photonen, diese Lichtteilchen, die haben einen Impuls. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben ein Atom und das wechselwirkt mit einem Lichtquant, dann wird dieses Lichtquant einen Impuls übertragen, wie wenn Sie eine Billardkugel auf eine andere Billardkugel schießen. Natürlich ist der Effekt etwas geringer von dem Licht, aber immerhin, dieses Atom wird etwas ausgelenkt werden. Und jetzt können Sie das ganz geschickt hinkriegen, wenn Sie das mit dem Licht richtig machen, wird das Atom sowohl nach links laufen als auch nach rechts. Sie werden das Atom in eine Art Überlagerung bekommen, entweder nach links oder nach rechts zu laufen. Aber ich sollte eben nicht sagen nach links oder, sondern es läuft auf beide Richtungen. Und wenn Sie das mit mehreren Pulsen hintereinander machen, können Sie diesen Atomstrahl auch wieder zusammenbringen. Und genau eine solche Apparatur ist in diesem Fallturm realisiert worden. Ein Atominterferometer, wo sich die Strahlen aufspalten und wieder zusammengeführt werden. Und das Ganze unter Schwerelosigkeit.
Das klingt jetzt natürlich für den Physiker alles sehr, sehr spannend. Was hat denn der Nichtphysiker davon, außer der Erkenntnis?
Ja, der Punkt ist folgender. Ich habe Ihnen gesagt, Sie werden hinterher feststellen, dass da Interferenz entsteht von diesen Atomwellen. Das heißt, auf dem Bildschirm haben Sie Streifen, hell-dunkel. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel sich diese Apparatur irgendwie gedreht hat, relativ zu einem anderen Koordinatensystem oder zu der Wand oder zu irgendetwas anderem, dann werden diese Streifen sich verschieben. Und wenn Sie diese Verschiebung der Streifen beobachten, dann wissen Sie, dass Ihr System sich gedreht hat. Das heißt, Sie können Navigationsinstrumente bauen aus solchen Apparaturen.
Ja, dann kommen wir jetzt schon wieder zur praktischen Anwendung.
So ist es.
Gibt es das schon oder ist es nur die Idee, dass es klappen kann?
Mit Licht, wenn Sie heute mit dem Flugzeug über den Atlantik fliegen oder hier in Europa herumfliegen, dann wird die Navigation nicht mit Kreiselkompassen gemacht, so wie man das früher gemacht hat. Nicht Kreiselkompasse, das sind Kugeln, die sich schnell drehen. Und immer wenn Sie irgendeine Bewegung machen, irgendeine Beschleunigung haben, dann weicht dieser Kreisel aus. Aber das Problem von diesen Kreiseln ist natürlich, dass die sich drehen und dann müssen die gelagert sein. Und nach einer bestimmten Zeit laufen die Lager aus. Kreiselkompasse übrigens, die waren ja in U-Booten auch. Und der Einstein, obwohl er so ein großer Pazifist war, hat einen Beratungsvertrag mit der Firma Anschütz gehabt. Und die Firma Anschütz hat die Kreiselkompasse für die deutschen U-Boote im Ersten Weltkrieg gebaut. Aber das nur nebenbei.
Und was macht man jetzt?
Heutzutage macht man solche Interferometer mit Licht. Mhm. Das sind sogenannte Laserkreisel. Und das sind also, entweder sind es Laser, Lichtlaser, und wenn sich diese Apparatur etwas bewegt, dann wird die Frequenz des Lichtes in die eine Richtung etwas anders wie in die andere Richtung. Und Sie hören eine Art Schwebung, ähnlich wie wenn Sie hier im Studio zwei Frequenzen aufeinander legen, die nicht genau stimmen. Mhm. Dann hört man so ein Schwebungssignal. Und dieses Schwebungssignal ist proportional zu der Bewegung dieses Objektes.
Das heißt, Sie können so ganz genau die Atome auf den Strahl schießen, Sie können ein Atom isolieren, das da durchschießen und dann genau steuern, wo es dann hinkommt.
Ganz genau. Und dann kann ich die Interferenz sehen und aus der Interferenz kann ich die Rotation des Systems entdecken.
Das heißt, es ist natürlich auch eine sehr exakte Skaleneinheit da, ne?
Muss man
sagen. Also, absolut. Das ist ja wirklich dann mikroskopisch klein, genau stimmt es dann.
Ja, also und da sind dann jetzt eben die Fragen, wo kommen Abweichungen her? Kommen die zum Beispiel her, weil irgendwelche Massen noch im Raum sind? Also in Amerika Amerika ist eine der führenden Gruppen, Mark Cassavich in Stanford, der sich mit solchen Fragen, Atominterferometern und Gravitation beschäftigt. Aber ich kann stolz sagen, das erste Atominterferometer überhaupt, da kommen wir jetzt auf das nächste Thema, Bose-Einstein-Kondensation. Das erste Atominterferometer in Schwerelosigkeit ist eben in Deutschland, in Bremen gemacht worden, eben in dieser Gruppe von Herrn Rasel am Fallturm. Und ich kann noch sagen, genau vor einem Jahr, ich glaube, heute ist es der 25., am 23. Januar letzten Jahres, ist eine Rakete in den Weltraum geschickt worden, auch von der Deutschen Luft- und Raumfahrt finanziert, wo wir die ersten Bose-Einstein-Kondensate.
Dazu kommen wir jetzt zu der Rakete und zu der NASA.
Kommen wir jetzt gleich. Okay, und dann können wir auch über Bose-Einstein-Kondensation reden.
Es gibt natürlich sehr viele Themen abzuarbeiten. Wir haben immerhin noch eine halbe Stunde Zeit, aber wir können leider nicht alles behandeln. Jetzt wissen wir so im Großen und Ganzen, was man da bei dem Quantus-Experiment in Bremen macht, dass da Leute einfach in der Schwerelosigkeit Atome auf den Boden werfen. Kann man jetzt mal etwas unwissenschaftlich experimentieren. Und man kann Rückschlüsse ziehen, dass das Verhalten der Atome genau das gleiche ist, wie wenn ich jetzt hier in andere Gegenstände reinschmeiße. Also die Theorie am Anfang, dass die Welt für uns nicht in diesem Inneren gilt, gilt für diese Sache dann nicht. Da ist es dann deckungsgleich. Mit den Atomen passiert in dem Moment das Gleiche, wie mit anderen Elementen auch passieren würde.
Aber man könnte es gar nicht sehen. Ja, man könnte es gar nicht sehen, wenn man nicht die Materiewelle benutzt, wenn man nicht die Wellennatur benutzt. Und da hat man ganz andere Angriffsmöglichkeiten auf Präzisionsmessungen. Mhm. Also das geht schon weit über das hinaus, was man durch die klassische Materie machen kann.
Gibt es dann in Zukunft nur noch solche Messinstrumente oder sind die sehr teuer dann? Oder ist es
das ist sozusagen jetzt auch eine der großen Initiativen der Bundesregierung und überhaupt der ganzen Länder in Deutschland, eben sich auf Quantentechnologie zu stützen. Mhm. Wir wissen, ich habe vorher gesagt, Quantenmechanik spielt schon eine Rolle, aber es kommen noch mehr Aspekte rein, die uns helfen könnten, ganz eine neue Technologie der zweiten Generation der Quantenmechanik zu machen.
Da warten wir jetzt kurz. Ja. Wir müssen es ein bisschen spannend machen. Ja, ja, die zweite Theorie der Quantenmechanik und der Weltraum mit der NASA kommt nach einer kleinen musikalischen Unterbrechung. Noch ein ganz klein bisschen Geduld, dann geht's hier weiter mit dem Herrn Professor Dr. Schleicher. Zurück bei der Plattform bei Radio Free FM. Weiter geht's mit der Quantenphysik, mit der Quantenmechanik. Und jetzt wird's ganz besonders toll. Und jetzt muss der Herr Schleich mir erklären, warum man das macht. Warum schicken Sie die armen Atome ins Weltall? Sie können sie doch auch in Bremen einfach in den Turm runterschmeißen. Haben Sie doch die gleichen Bedingungen und ist etwas vom Experiment etwas einfacher, oder?
Das ist sicher einfacher, ja. Also wir haben viele Jahre hingearbeitet insbesondere die Experimentalphysiker. Das war also wirklich ein Mammutprojekt, diese Rakete da in den Weltraum zu kriegen. Es ist vielleicht auch ganz interessant, dass der Start lange Zeit verschoben werden musste. Die Rakete ist gestartet in Kiruna, das ist in Nordschweden, an der Grenze zu Finnland, Russland und Norwegen. Und dort sind sehr, sehr viele Rentiere unterwegs. Und die erste Startphase fiel gerade in die Dezemberwochen. Und da werden die Rentiere gezählt. Und da wurde also wirklich nicht erlaubt, dass die Rakete gestartet ist. Denn wenn so eine Rakete runterfällt und ein Rentier trifft, ist das eine große Katastrophe. Und deswegen sind also die Starts verschoben worden. Der Start ist dann erst am 23. Januar 2017 geschehen. Und jetzt sagen Sie, warum macht man das überhaupt? Ich hatte Ihnen vorher erzählt, diese Interferometer, die aus solchen Atomen gemacht werden, als Atomwellen gemacht werden, die werden umso genauer, je länger die Atome da drin sind. Und das heißt wiederum, je langsamer diese Atome fliegen, desto genauer werden diese Atominterferometer. Und wenn Sie also jetzt so ein Ding auf den Fallturm runterschmeißen, sagte ich Ihnen, haben Sie 4 Sekunden Zeit, um irgendwas zu machen. Wenn Sie diese Rakete fliegen lassen, dann haben Sie mehr als 6 Minuten Zeit. Das heißt, Sie können ganz andere Arten von Experimenten durchführen, wenn Sie also das auf einer Rakete machen, die eben eine Art Parabolflug macht, nach oben geht und dann einfach wieder runterkommt, wie ein Geschoss. Man schießt was hoch und es kommt dann
wieder runter. Also wie eine Silvesterrakete?
Ja, genau.
Das ist also keine, die dann oben kreist?
Nein. Das ist in der Tat genau, wie Sie sagen. Das ist wie eine Silvesterrakete, die man hochschießt und die kommt dann wieder runter. Okay. Und eben in dem Moment, wo der Brennstoff aus ist, dann fliegt die weiter, wie wenn keine Gravitation wäre. Aber erst natürlich, wenn die Motoren abgeschaltet sind. Und man hat damit natürlich mit 6 Minuten eine viel längere Zeit, Experimente durchzuführen und eine ganz andere Art von Experimenten. Also in diesem Experiment waren es, in diesem Rakete, dieser Marius-Rakete, waren es 85 verschiedene Experimente, die durchgeführt worden sind.
In dem einen Flug von 6 Minuten?
In dem einen Flug 85 verschiedene Experimente, die ich jetzt gar nicht alle erklären möchte und die wir auch noch gar nicht alle ausgewertet haben. Aber Sie könnten natürlich sagen, ja, warum gehen wir dann nicht auf die Weltraumstation?
Eben, da haben Sie ja.
Da hätte man unendlich viel Zeit. Und genau das ist ein Projekt, was vor etlichen Jahren in Amerika angestoßen worden ist, von dem damaligen Energieminister Steve Chu. Der Herr Chu, der bei Obama Energieminister war, hatte einen ganz großen Vorteil für uns Physiker. Er war nämlich Physiker und nicht nur Physiker, er war Quantenphysiker. Er hat eine der allerersten solcher Atominterferometer gebaut. Und dafür, ja nicht jetzt vielleicht dafür, aber er hat für Laserkühlung, für die Kühlung von Atomen, hat einen Nobelpreis gekriegt. Und der war in der Regierung von Obama und war Energieminister und hat bei seinem Abgang noch Geld reserviert und gesagt, Leute, ich will, dass ihr so ein Atominterferometer in die Weltraumstation bringt.
Das heißt, sie arbeiten sich weiter vor vom 4-Sekunden-Fall zur 6-Minuten-Silvester-Rakete.
Ganz genau.
Und das nächste, die
absolut
nächste Idee
ist dann, erkannt, ja,
dass sie in aller Ruhe ganz genüsslich stundenlang die Atome, ja, beobachten können.
Ja, genau,
was ist,
so ist
jetzt, kann man schon sagen, was es für signifikante Unterschiede gibt, wenn die Atome nur diese 4 Sekunden in der Weg sind im Vergleich zu den 6 Minuten? Gibt es da bahnbrechende andere Sachen oder sind es dann wirklich nur ganz kleine Nuancen, die sich verändern?
Nein, also wir haben schon erkannt, dass offensichtlich in der Schwerelosigkeit bestimmte Experimente sehr viel genauer und sehr viel leichter gehen, als wie hier bei uns. Mhm. Also die Messzeiten nehmen eben zu, die Genauigkeit nimmt zu. Dafür kommen oft auch andere Probleme zustande. Aber wir haben schon gesehen, dass wir eben enorm gewinnen, dadurch, dass wir die Messzeit erhöhen können. Und damit, ja, es ist jetzt nicht so, wenn Sie mich jetzt fragen, haben Sie etwas ganz Neues entdeckt, eine neue Weltformel?
So, ja, hoch wollen wir nicht, ja, einsteigen.
Ja, da muss ich Ihnen sagen, nein, das haben wir noch nicht. Ja.
Aber vielleicht, Sie haben noch nicht, ja, ausgewertet, vielleicht kommt die ja noch. Ne?
Vielleicht steckt da noch was drin und es ist ja immer das interessant, wo irgendetwas nicht stimmt. Es ist nicht das interessant, wo die Kurven der Theorie und des Experimentes übereinstimmen, ja, sondern es sind immer die Dinge, wo die Sachen nicht stimmen, wo man am meisten lernt.
Was ist denn jetzt konkret Ihr Part? Weil Sie ja gesagt haben, Sie sind ein reiner Theoretiker. Das heißt, Sie basteln ja weder die Rakete, nein, noch irgendwelche anderen Sachen. Was wollen denn dann die Leute von Ihnen konkret bei diesem Projekt? Was ist da Ihr Part?
Also unser Part ist, wir müssen zum Beispiel, wenn die Leute kommen und sagen, okay, das haben wir jetzt gemessen, dann müssen wir überlegen, ob diese Messungen korrekt waren, mhm, und was sie aussagen. Was kann man über die Theorie, die dem Ganzen zugrunde liegt, was kann man über die Theorie jetzt aussagen? Also die Leute machen Messungen und sie nehmen eine Kurve auf. Und da sind vielleicht so Oszillationen drauf. Gewöhnlich sind das ja alles nur Punkte. Mhm. Und jetzt muss man diese Punkte mit einer Kurve verbinden. Und diese Kurve beruht dann eben auf einer Theorie. Einer Theorie, die vielleicht die Grundlage in der allgemeinen Relativitätstheorie hat, in einer Kombination mit der Quantenmechanik. Und die Frage ist, wie gut passen diese Messdaten an diese Kurven, die die Theorie liefert. Und wenn das nicht passt, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Entweder die Experimentalphysiker haben nicht richtig gemessen, irgendein Spiegel hat sich verdreht und sie haben es nicht gemerkt, dann ist es natürlich schwierig, die Theorie zu erfassen. Das ist aber inzwischen doch gut möglich in diesem Experiment, weil die Rakete, die ist zwar da rausgeflogen, 265 Kilometer in den Weltall, ist aber wieder zurückgekommen und mit einem Fallschirm auf dem Boden gelandet. Und die Leute haben dann diese Apparatur, die die Daten gemessen hat, wieder ins Labor zurückgebracht. Und wir sehen jetzt genau, wie die Apparatur ausgesehen hat, als sie geflogen ist. Und wenn da irgendwelche Veränderungen waren, ein Spiegel sich verdreht hat, das sieht man jetzt. Mhm. Das heißt, wir wissen ganz genau, und die Apparatur läuft auch wieder. Es ist nicht so, dass die kaputt gegangen ist. Sie ist im Schnee 3 Tage gelegen und die Wasserleitungen sind geplatzt. Aber das ist alles wieder behoben, die Apparatur funktioniert wieder. Mhm. Es ist auch geplant, in 2 Jahren die nächste Rakete zu starten.
Außer die Amerikaner sind schneller und geben ihnen ihre Weltraumstation zur Verfügung, wo sie dann kreisen können.
Da sind wir auch dabei. Wir sind in dieses Projekt, heißt Cold Atom Laboratory. Und Zulieferung zur Weltraumstation soll jetzt im März stattfinden.
Mhm. Und da gibt es neue Erkenntnisse.
Die Amerikaner haben eine Apparatur gebaut und die bringen sie jetzt hoch, aber wir in Deutschland sind mit dabei und dürfen diese Apparatur benutzen. Mhm. Und also Herr Rasl und ich haben Experimente, die wir vorgeschlagen haben, die auf dieser Weltraumstation auf der amerikanischen Apparatur laufen werden. Also bei mir in der Gruppe ist ein Doktorand, Matthias Meister, der hat sich hier Experimente überlegt mit dieser Apparatur. Wir nennen das das Auskoppeln eines Atomlasers. Also so wie wenn Sie Licht aus einem Laser rauskommen haben, werden wir jetzt eine Atomwelle dort oben im Weltraum haben, die wie ein Laser ist, aber nur, dass es eben jetzt nicht Licht, sondern Materie ist. einen gerichteten Strahl.
Ein Materiestrahl.
Eine Materiestrahl.
Dann hoffen wir mal, dass der aktive, nicht so wissenschaftsaffine Präsident nicht dieses Ganze noch einen Strich durch die Rechnung macht.
Ah, das glaube ich nicht. Mit dem Trump kann man schon reden über sowas.
Wenn Sie jetzt diese Daten auswerten und sagen, da haut irgendwas nicht hin, müssen Sie dann Ihre Theorien überdenken oder sagen Sie, da gibt es was ganz Neues, was ich noch gar nicht kenne? Da gibt es vielleicht physikalische Eigenheiten, die dadurch jetzt erst entdeckt werden, weil diese Punkte so angeordnet sind, wie ich mir das niemals erträumt habe.
Das ist eine der Dinge, die wir uns erhoffen natürlich. Mhm. Wir machen natürlich Vorschläge für Experimente, wo wir denken, wir können alternative Theorien testen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die Einsteinsche Relativitätstheorie die einzige Theorie ist, die Gravitation verarbeitet. Es gibt alternative Theorien und die kann man testen. Es gibt auch ganz andere Phänomene der Quantenmechanik, wie zum Beispiel die Schrödinger-Katze, die sicher vielen Leuten schon einmal über den Weg gelaufen ist, die in einer Überlagerung von tot und lebendig ist. Und so ein Atominterferometer, wo sozusagen das Atom sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite sitzt, ist so eine Art Schrödinger-Katze. Und solche Objekte sind sehr sensitiv auf Störungen. Und so etwas kann man dort auch im Weltraum testen.
Da geht es aber wirklich nur um den theoretischen Erkenntnisgewinn, weil für die Praxis bringt uns das ja nichts, weil wenn ich sage, ich will es gucken, wir wollen jetzt irgendwie genaue Navigationsgeräte, da bringt uns ja die Schwerelosigkeit nichts, weil wir müssen die ja hier einsetzen können.
Ja, das sind nochmal andere Aspekte, die man vielleicht da auch ins Spiel bringen muss. Es ist so, die allgemeine Relativitätstheorie sagt einem aus, dass wenn ich eine Uhr habe, die auf dem Münster steht und eine Uhr, die hier bei uns im Radiosender steht, dann werden diese Uhren unterschiedlich ticken, unterschiedlich schnell. Die Zeit auf dem Münster vergeht anders wie die Uhr bei uns hier unten. Das ist ein kleiner Effekt, den Sie jetzt hier mit unseren Uhren gar nicht sehen. Mhm. Mit den Atomen, wenn Sie Atome anschauen, wie die sozusagen ticken, dann würden Sie den Unterschied schon auf einem Zentimeter sehen, dass die Gravitation einen Einfluss spielt. Und natürlich, wenn Sie das jetzt synchronisieren zwischen hier und der Weltraumstation, kriegen Sie ganz neuen Erkenntnisgewinn und vielleicht eine ganz andere Präzisionsmessung der Gravitation und der Rotverschiebung. Man nennt es, wenn die Uhren unterschiedlich schnell laufen, nennt man das die Gravitationsrotverschiebung.
Das heißt aber im ganz Groben kann man zusammenfassen, was ja auch der Herr Jakob der letzte Woche da war. Sie machen da Forschung, wie die Atome sich verhalten und wie man die eventuell beeinflussen, verändern kann, wie sie sich an manchen Oberflächen verhalten, wie sie auf Energiezufluss, auf Photonen oder Elektronen reagieren. Ist es so im Groben und Ganzen die Sache, die momentan State of the Art in dieser Forschung ist?
Ja, kann man sagen? Also die Art, wie ich mir das vorstelle, ist, wir arbeiten erstmal an der Grundlagenforschung von diesen Fragen, wie man Atome dressieren kann.
Dressieren,
okay. Ja, noch besser. Wie man nicht nur adressieren, sondern dressieren kann, wie man sie sozusagen nach unserem eigenen Willen tanzen lassen kann. Mhm. Und wie man die Wellennatur der Atome ausnutzen kann für technologische Fragen.
Was bringt mir das dann, wenn ich die Atome dressiert habe?
Schauen Sie, ein wichtiger Punkt ist, Sie können all diese Sachen nur dann machen, wenn es Ihnen gelingt, diese Atome in, wie man sagt, Wellenfunktionen zu bringen, die Ihnen nützlich sind. Nicht jede Quantennatur der Atome ist Ihnen hilfreich. Mhm. Sie müssen ganz bestimmte Arten von Atomen, nicht nur Arten von Atomen, sondern auch ganz bestimmte Wellenfunktionen haben. Ganz bestimmte Formen von Wellenfunktionen. Eine davon ist diese Bose-Einstein-Kondensation, die da eben auf Bose, der ein indischer Physiker und natürlich Einstein zurückgehen. Und dort ist es so, dass man es geschafft hat, alle Atome in dieselbe Wellenfunktion zu bekommen. Und die Atome marschieren sozusagen im Gleichschritt. Das ist ähnlich wie das Licht beim Laser. Bei dem ist es auch so, dass alle Photonen gewissermaßen im Gleichschritt marschieren.
Und wie lange marschieren die im Gleichschritt? Wie lange schaffe ich das, die zu dressieren?
Ja, also das können sie bis zu Sekunden schaffen. Okay. Je nachdem, wie sie eben dieses Quantensystem isolieren von seiner Umgebung. Es ist immer eine Frage, das ist das Komplizierte der Quantenmechanik, dass in dem Moment, wo ein solches Quantensystem an seine Umgebung gekoppelt wird, und manchmal kann man das gar nicht vermeiden, dann zerfällt einem der Quantenzustand. Und das geht sehr, sehr schnell.
Aber ich kann die Atome isolieren. Also Sie können Atome
isolieren. Sie können einzelne Atome isolieren, aber trotzdem wird es immer so sein, dass diese Atome eine Wechselwirkung haben mit ihrer Umgebung. Und es ist die experimentelle Frage ist eben, wie schaffe ich es, dass diese Sache minimal bleibt? Was ich nicht abschaffen will, ist natürlich die Wechselwirkung zum Beispiel mit einem Laser. Denn der Laser, der wird dieses ganze Quantensystem modifizieren. Und ich hoffe, dass ich den Laser gut genug in der Hand habe, um sozusagen dieses System aufzuprägen auf das Atom.
Das heißt, ich brauche immer genauere Messungen und immer genauere Maschinen, dass ich dann ganz genau diese Strahlen sehr fein und sehr klar mache und versuche, die Unschärfe rauszunehmen, dass die Atome dressiert sind und eben nur dahin gehen, wo ich sie haben will.
Ganz
und
genau,
nicht einfach, wie das Atom sonst will. Ja, so geht halt dahin, wo es ihm gefällt.
Ganz genau,
eigentlich,
ganz genau. Damit hat es zu tun, ja.
Okay.
Ja.
Und wie weit läuft es so mit der Dressur? Sind Sie schon zufrieden? Werden schon ein paar dressiert oder sagen Sie, schwieriges Klientel, sehr schwer zu dressieren, solche Atome?
Ich meine, wir sind Die Experimentalphysiker sind da natürlich sehr weit voraus. Wir Theoretiker müssen natürlich ständig Vorschläge machen. Wie kann man das und das Problem umgehen? Also da sind die Theoretiker gefragt. Also die Experimentalphysiker kommen und sagen, wir hätten gerne einen Atomstrahl, der in der Überlagerung von so und so viel H-Quer-K, sagt man, so und so viel Impulskomponenten des Photons ist. Und wie kann man sowas machen? So kommen die.
Aber wie kommen Sie jetzt an Ihre Versuchsanordnung? Haben Sie das alles in Ihrem Kopf, dass Sie sagen, na ja, da müssten wir vielleicht um µ-Grad nach oben drehen und mit mehr Photonen um die Hälfte reduzieren?
Ja,
oder gibt es da Formeln, die Sie dann anwenden und sagen, na, ich muss die Formeln modifizieren, dann wird vermutlicherweise das der Effekt sein?
Ja, also es sind verschiedene Fragen. Wenn es jetzt wirklich darum geht, ganz grundsätzlich neue Sachen zu machen, dann hilft es einem gar nicht, die Apparatur zu sehen. Sondern man muss sich sozusagen abstrakt überlegen, welche Ingredienzen brauche ich für sowas? Und dann muss man sich natürlich mit den Experimentalphysikern unterhalten und sagen, könnt ihr das überhaupt machen? Also es hilft mir gar nicht, die Apparatur zu sehen. Also ein Lehrer von mir, Roy Glauber, der den Nobelpreis vor etwa 10 Jahren gekriegt hat für Theorie, ja, der sagte mal zu mir, über eine magneto-optische Falle. Das ist also eine Falle, in der solche Atome eingefangen werden. Und das ist der Stolz vieler Experimentalphysiker, eine solche Falle zu haben, eine magneto-optische Falle.
Also man isoliert die dann quasi.
Man isoliert die. Und da sagte er mal zu mir, Wolfgang, if I have seen one magneto-optical trap, I have seen them all.
Aha, okay. Haben Sie auch schon Atome gefangen?
Ich selbst, nein. Schauen Sie, mein früherer Chef in München, der Herr Professor Walter, der das Max-Planck-Institut für Quantenoptik gegründet hat, der sagte immer zu mir, Schleich, halten Sie bloß Ihre Hände in der Tasche, wenn Sie in mein Labor gehen.
Hat er Angst, dass ich Atome klauen?
Aber dass ich irgendeine Apparatur anfasse und dann kracht's her.
Aber das heißt, die Welt der Physiker ist da sehr strikt in Theoretiker und Praktiker geteilt. Also das ist wirklich dann, die kommunizieren natürlich miteinander, ganz klar, aber das ist wirklich komplett, also man ist entweder theoretischer Physiker, ja, oder praktischer Physiker? Ist es wirklich so?
Experimentalphysiker ist die Phrase. Ja. Also schauen Sie, früher war es sogar so, und da gehöre ich noch dazu, als ich in München habilitierte, und das ist ja sozusagen die Eingangsprüfung für Hochschullehrer, da wurde uns gesagt, Sie haben die Habilitation für theoretische Physik. Die Experimentalphysiker haben eine Habilitation bekommen für Physik. Das heißt, die Experimentalphysiker, die haben voller Stolz immer gesagt, wir dürfen auch Theorie machen. Aber ihr habt nur Lehrbefugnis und Wissenschaft für theoretische Physik. Das heißt, wir dürften eigentlich gar nicht Experimente machen.
Darum durften sie auch in Bremen nichts runterwerfen.
So ist es, ganz genau so ist es. Und es ist auch nicht so, dass ich wirklich was machen möchte.
Aber das ist bei Ihnen ist dann mehr noch auch die Mathematik mit dabei.
Absolut, ja, ganz klar. Ich meine, unser Gebiet ohne der Mathematik und im Hintergrund der Mathematik würden wir gar nicht arbeiten können in der Theorie. Also da gehört eine große Portion Mathematik dazu. jetzt nicht so, wie es die Mathematiker machen. Ich meine, unsere Mathematik wird von den Mathematikern teilweise schon belächelt und kritisiert, weil sie nicht rigoros genug ist. Aber das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir müssen ja irgendwas ausrechnen am Schluss. Ja.
Es muss ja was bei rauskommen.
So, ne? Ist es, ja.
Und es kommt bei Ihnen dann meistens was bei raus.
Ich hoffe es. Also es gibt eine schöne Geschichte über den Arnold Sommerfeld. Der Arnold Sommerfeld hat einem Doktoranden ein Integral gegeben. Also es ist sicher, Sie können sich vorstellen, was ein Integral ist. Das ist die Flächenberechnung einer Funktion, ja. Und irgendwie nach einer gewissen Zeit kam der Student zurück und hat ihm gesagt, Herr Professor, ich konnte jetzt zeigen, dass dieses Integral gar nicht existiert, was Sie mir gegeben haben. Also das heißt, das Integral ist unendlich groß, man kann es gar nicht berechnen, das gibt's gar nicht. Worauf der Sommerfeld sagte, Sie sollten nicht zeigen, dass es nicht existiert, Sie sollten es ausrechnen. Und das ist sozusagen genau der Hintergrund. Der Mathematiker hätte eben gezeigt, das Integral ist gar nicht definiert, das kann man gar nicht ausrechnen. Mhm. Aber ein Physiker hätte eine Methode gefunden, wie man dieses nicht existierende Integral in eine Zahl verwandeln kann, die man dann auch wirklich wieder in der Physik benutzen kann.
Also das heißt, Sie haben noch diesen praktischen Auftrag. Dadurch, dass Sie auch immer mit Ihren Kollegen der Experimentalphysik zusammen haben, sind Sie nicht so ganz wie die Mathematiker völlig losgelöst oder götzen sich an der reinen berechneten Theorie, sondern Sie haben schon auch immer im Hintergrund, bringt mir nichts, weil ich muss ja schauen, dass wenn die Rakete da oben ist, dass ich Versuchsanordnungen habe, mit denen dann auch irgendeiner was anfangen kann. Ja. Ja? Das heißt, den praktischen Anwendungsnutzen, den haben Sie immer noch mit dabei.
Also es ist gerade mein Institut ist sehr interessiert an der Zusammenarbeit mit den Experimentalphysikern. Ich kann stolz sagen, wir haben sehr, sehr viele Experimente oder sehr viele experimentelle Kollegen motiviert, Experimente zu machen, die auf unseren Ideen beruhten. Mhm. Wo wir also gesagt haben, guck mal, hier ist ein interessantes Phänomen, mach doch mal das. Ja. Mhm. Und wir haben jetzt gerade in Israel, in Tel Aviv, hat eine Gruppe, Adi Arieh und seine Leute, haben gezeigt, dass wenn ich Licht durch einen Spalt schicke, dann würde einem jeder sagen, das ist ein ganz altes Phänomen, das steht in jedem Buch drin, dann wird das Licht einfach gebeugt und es breitet sich und verbreitert sich im Hintergrund.
Ich muss Sie jetzt leider an der Stelle nur unterbrechen, weil wir jetzt schon am Ende der Stunde sind, habe ich mir schon gedacht, wenn ich eine solche Koryphäe einlade mit einem solchen Wissensschatz, dass es relativ schwierig ist, Sie da punktuell hinzubekommen. Ich hoffe trotzdem, dass die einen oder anderen, die zugehört haben und keine Physiker sind, so wie ich es auch bin, ja, trotzdem so ein bisschen den Eindruck bekommen haben, was alles passiert. Und wir freuen uns, dass wir dann perfekt funktionierende Navigationsgeräte haben, ja, weil der Herr Professor Dr. Schleich mit seinem Team eine solch wunderbare Arbeit macht. Ich bedanke mich sehr, dass Sie in der letzten Stunde bei uns gewesen sind, Herr Schleich. Es war sehr schön, war sehr aufschlussreich für alle und ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht.
Es hat mir riesen Spaß gemacht und ich danke Ihnen für die Möglichkeit, unser Institut und unsere Universität hier in Ulm, bei der ich jetzt 27 Jahre sehr glücklich war, Ihnen vorstellen dürfen.
Sehr gerne, perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Wiederschauen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.